Video und Podcast X-Technik Fertigungstechnik.
Heute unterhalte ich mich mit Dr. Markus Hering. Er ist Geschäftsführer des VDW, Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken. Anlass ist natürlich die bevorstehende EMO 2025 in Hannover, die Weltleitmesse der Metallbearbeitung. Wir sprechen über die Highlights der kommenden EMO, die wirtschaftliche Lage der Branche im Allgemeinen, die Rolle von Zusammenarbeit in Europa und darüber, was getan werden muss, um den Fertigungsstandort speziell im Dachraum zukunftssicher aufzustellen. Natürlich geht es auch um Nachwuchs, Digitalisierung und um die Menschen hinter dem Amt. Also, jetzt reinhören, es lohnt sich.
Dr. Hering, freut mich sehr, dass wir heute die Zeit finden, uns hier in Wien bei der EMO Preview, EMO Pressekonferenz, über die EMO natürlich, über Sie persönlich und über die Branche an sich zu unterhalten. Vielleicht können Sie sich zu Beginn kurz vorstellen für alle Hörer und Hörerinnen, die Sie nicht so gut kennen.
Ja, gerne. Guten Morgen. Mein Name ist der Markus Hering. Ich bin jetzt ziemlich genau seit 2 Jahren Geschäftsführer des VDW, habe viele Jahre Verbandserfahrung hinter mir, viele Jahre im VDMA in verschiedensten Funktionen gearbeitet, bin von Haus aus Verfahrenstechniker, habe in Aachen studiert, anschließend ein paar Jahre in der Industrieanlagenbau gemacht und bin dann 2000 zum Verband gegangen. Und jetzt eben, wie gesagt, seit Mai 23 Geschäftsführer des VDW.
Schwierige Zeit vielleicht zu starten, die Branche sicher nicht im Aufwind sozusagen. Was reizt Sie persönlich an der Tätigkeit für den VDW und für die Werkzeugmaschinenindustrie an sich?
Ja, es ist in der Tat eine sehr herausfordernde Zeit. Erinnert mich so ein bisschen, als ich Druck und Papier übernommen habe. Das waren ähnliche Bedingungen. Ich bin damals voll in die Finanzkrise reingelaufen. Auch das war sehr herausfordernd. Ja, was reizt mich an der Aufgabe? Die Werkzeugmaschine ist natürlich eine der Schlüsseltechnologien, die wir haben, wie man so schön sagt, die Mutter aller Maschinen, die Werkzeugmaschine. Und man sitzt damit natürlich genau an der Schnittstelle. Und für mich ist gerade für uns in Deutschland, aber auch eben in Europa, das Thema Produktion eins der wichtigen Themen, weil ich glaube, unsere gesamte Gesellschaft ist darauf angewiesen, dass wir bei uns nennenswert Produktionstechnik behalten und damit auch den Wirtschaftsstandort Deutschland und Europa als so wichtig halten. Und eben die Werkzeugmaschine ist die Schlüsselkomponente in dieser ganzen Geschichte. Und das macht es so interessant. Und ich glaube, mit der Erfahrung, die ich aus den anderen Bereichen habe, eben auch durchaus mit der Erfahrung im Bereich Transformation von Technologie, war das eben für mich was sich angeboten hat und was ich dann auch sehr gerne angenommen habe.
Mhm. Die EMO naht in großen Schritten. Also im September ist es wieder soweit. Wir treffen uns alle in Hannover. Die ganze Welt trifft sich in Hannover. Was dürfen sich die Besucher von der kommenden Ausgabe erwarten?
Naja, eine Messe ist natürlich immer irgendwie so ein Spiegel der aktuellen Situation. Und die aktuelle Situation ist nicht nur in Deutschland, sie ist in Europa, aber auch in der Welt gerade herausfordernd. Wir haben Rahmenbedingungen, die das Ganze sehr, sehr herausfordern und sehr anspruchsvoll machen. Wir haben die geopolitische Instabilität, wir haben wirtschaftliche Unsicherheiten, wir haben Amerika, die mit Zöllen um sich werfen, wo einem schwindelig wird bei der Größenordnung. Und Unsicherheiten sind immer eine extreme Herausforderung für die Industrie. Also jeder Industrielenker mag es ja, wenn er eine klare Perspektive sieht, wenn er weiß, was kommt die nächsten Jahre und kann dementsprechend seine Investitionen planen und seine ganzen Budgets auslegen. Und wir haben alle gelernt in den letzten Jahren mit den Krisen, die wir hatten, wenn es schwierig wird, fährt man auf Sicht. Und je größer die Unsicherheiten sind, umso kürzer ist die Sichtweise. Und das ist das, was wir gerade sehen. Insofern ist es extrem herausfordernd, was das Umfeld betrifft, auch was die wirtschaftlichen Lage der Unternehmen betrifft. Auf der anderen Seite haben wir spannende Themen. Also ich glaube, das Thema Automatisierung wird noch weiter an Bedeutung gewinnen, aus verschiedensten Gründen. Wir sehen, wir haben weltweit viel zu wenig Fachkräfte, die in der Lage und willens sind, in unserer Industrie zu arbeiten. Da kann Automatisierung eine Lösung liefern. Auch wenn es darum geht, Effizienz zu steigern, Kosten per Part zu reduzieren, kann Automatisierung mit 24/7 Antworten liefern. Das wird ein spannendes Thema sein. Alles, was mit Digitalisierung zu tun hat, wird noch weiter an Bedeutung gewinnen. Ich meine, dieses Thema sehen wir jetzt seit mehr als 10 Jahren. Wir sehen aber auch, dass jetzt mit dem Thema künstliche Intelligenz nochmal was dazukommt, was aus meiner Sicht die Branche nochmal in den nächsten 5 bis 10 Jahren erheblich verändern wird. Ich kann es überhaupt nicht abschätzen, was kommt. Ich sehe nur, die Entwicklungsgeschwindigkeiten sind wahnsinnig. Wir sehen das ja gerade bei ChatGPT, bei DeepSeek und anderen Sachen, die hochkommen. Und ich glaube, da ist die große Herausforderung, dass wir uns nicht von den Asiaten überholen lassen, die da sehr aggressiv an diese Themen rangehen. Also auch damit werden wir uns beschäftigen und dann natürlich nochmal alles, was mit Nachhaltigkeit zu tun hat. Das sind so die drei großen Themen, in denen, glaube ich, sich alle wiederfinden. Und die sind alle miteinander verbunden. Ich sage immer, das ist so schön, dieses magische Dreieck von Advanced Manufacturing. Wenn wir die drei Themen zusammenbringen, und das ist aus meiner Sicht so das Kernthema, das Hauptthema der diesjährigen EMO.
Okay. Gibt es hier besondere Formate, die man vielleicht auf der EMO, während der EMO besuchen sollte?
Naja, wir haben ein paar Sonderstände zu dem Thema. Wir überlegen uns auch noch eine besondere Aktion zum Thema künstliche Intelligenz, um das für alle erlebbar zu machen. Wir werden ein zentrales Forum haben, in dem wir dann eben auch diese Themen alle spielen. Also nicht mehr wie in der Vergangenheit jeweils mehrere kleine Foren zu verschiedenen Themen, sondern ein großes zentrales, was dann für alle Anlaufpunkt sein kann, um sich das ein oder andere an Vorträgen zu den Themen anzuhören.
Sie haben es angesprochen, Automatisierung, Digitalisierung, KI natürlich ergänzend jetzt. Geht's ohne diese Themen hier im Standort, im Dachraum speziell überhaupt noch? Kann man ohne dass man diese Themen implementiert in den Betrieb überhaupt noch erfolgreich wirtschaften?
Das ist eine gute Frage. Was wir sehen, ist natürlich, wenn wir uns die Kundenstruktur angucken, da gibt es natürlich große Unterschiede von den kleinen Unternehmen zu den großen Unternehmen. Ich glaube, in den großen Unternehmen ist das durchweg ein Thema, weil sie natürlich auch rechnen müssen in die Nachkommastelle, was ist die Effizienz in der Produktion, was ist am Ende die Kosten pro Teil, die ich damit generieren kann. Ich glaube, bei den kleinen Unternehmen ist es eine extreme Herausforderung, sich auf diese Themen einzulassen. Und häufig aus der Erfahrung heraus, die man in der Vergangenheit hatte, wir hatten die Maschine, das hat gut funktioniert, dann machen wir erstmal so weiter. Ich glaube, die große Herausforderung, die wir als Branche haben, ist es, den Kleinen nahezubringen, was ihr Vorteil ist und es ihnen so transparent dazu bringen, dass sie auch die Notwendigkeit sehen. Weil ich glaube, wenn sie jetzt in die falsche Technologie oder in zu wenig Digitalisierung und Automatisierung investieren, holt sie das hintenrum ziemlich schnell ein. Wie gesagt, aber es ist schwierig. Es ist echt herausfordernd, weil jemand in der Produktionskette, der vielleicht 10 Mitarbeiter hat und hat vielleicht ein paar Maschinen da stehen, diesen Schritt zu gehen, das ist schwierig, weil das durchaus bedingt, man muss ja Prozesse im Unternehmen, in diesem kleinen Betrieb ändern und das ist echt eine große Schwierigkeit.
Da ich glücklicherweise sehr viele Reportagen auch in Österreich und Deutschland durchführen darf, und dort hinter die Kulissen blicken darf von vielen Unternehmen, sehe ich gerade diesen Prozess. Also es steigen nahezu jeder Betrieb steigt in die Automatisierung schon länger ein, steigt aktuell noch tiefer in das Thema ein. Digitalisiert, standardisiert, ich glaube, ohne dem geht es nicht mehr. Und deswegen auch die EMO so wichtig als Besucher, dass man hinschaut, um sich dort nochmal tief informieren zu können.
Ja. Ich glaube, man muss solche Veranstaltungen wie die EMO einfach nutzen, um sich ein Bild zu machen. Und ich sehe den großen Vorteil der EMO eben, dass wir ja die Internationalität haben. Wir sind eben nicht die Regionalveranstaltung, sondern wir haben sowohl auf der Aussteller als auch auf der Besucherseite die Welt zu Gast. Und das ist, glaube ich, die einmalige Gelegenheit in 2 Tagen, je nachdem, wie lange man auf der Messe ist, wirklich die komplette Breite von A bis Z alles zu sehen und sich ein echtes Bild zu machen. Was passiert auch in den anderen Regionen, weil das sehen wir ja schon lange. Am Ende ist man ja nicht nur mit seinem Nachbarort im Wettbewerb und dem Unternehmen dort, sondern man konkurriert eigentlich weltweit mit all den Unternehmen und Lieferanten. Und man muss sich auch an dem messen, was die anderen umsetzen. Und deshalb ist es, glaube ich, so wichtig, sich dort ein komplettes Bild zu machen.
Kommen alle wichtigen Global Player? Werden Sie alle vor Ort sein?
Es kommen viele wichtige. Wir haben aufgrund der wirtschaftlichen Situation den Fall, dass wir sowohl Unternehmen haben, die ihre Fläche verkleinert haben, als auch das ein oder andere Unternehmen haben, was die Teilnahme abgesagt hat.
Das heißt, die Messen stehen ja generell ein bisschen im Wandel. Jede Messe muss sich von neuem beweisen, immer wieder. Ja. Was bringt mir die Messe, so reden die Unternehmen untereinander, das hört man immer wieder. Wo hebt sich die EMO dann nochmal ab? Die Internationalisierung natürlich und letztlich auch der Stellenwert weltweit, denke ich mir.
Naja, ich sage immer, wir haben eigentlich die 3 I's, die EMO so einzigartig machen. Das eine ist das Thema Internationalität. Wenn ich die letzte als Maßstab nehme, fast 50 Länder auf der Ausstellerseite, fast 150 auf der Besucherseite, das haben wir nirgendwo anders. Es gibt inzwischen Messen, die sind schon größer, wenn ich gerade mir China angucke. Aber da ist ein klarer Fokus auf den chinesischen Markt. Und auch die chinesischen Aussteller dominieren. Wir haben hier eine andere Situation. Das zweite ist das Thema Innovation. Ich glaube, die EMO steht wie keine andere Messe, auch durch die Internationalität. Jetzt seit 50 Jahren, wir haben immerhin 50-jähriges Jubiläum diesmal, für das Thema Innovation. Alle Technologien wurden dort eingeführt. Und jeder verbindet das auch eben mit der EMO. Und der letzte Punkt ist eben, durch diese Internationalität, durch die Innovation, das Thema Inspiration, was man dann als Unternehmen mitnimmt. Und wir haben jetzt auf der EMO World Tour, wir kommen ja so langsam zum Ende, auch von vielen erfahren, was das für sie bedeutet, sowohl auf der Ausstellerseite als auch auf der Besucherseite, dass man eben auch mit Wettbewerbern ins Gespräch gekommen ist. Daraus haben sich Partnerschaften entwickelt, daraus haben sich neue Geschäftsmodelle entwickelt. Und ich glaube, das bietet auch keine Veranstaltung in der Form. Und eben auch der Dialog der Aussteller mit den Kunden aus aller Welt. Also wo kriegt man so viel Kunden aus aller Welt innerhalb von 5 Tagen zusammen? Das bietet eben auch nur die EMO. Und daraus entstehen dann wieder neue Anregungen, was man entwickeln muss als Aussteller. Ja, ich glaube, das macht die EMO schon nach wie vor einzigartig und macht es erlebenswert, dorthin zu gehen.
Also die Kommunikationsplattform an sich ist auch extrem wichtig.
Das Netzwerk. Was man da spielen kann.
Sowieso. Ja. Die EMO findet ja im Wechsel Hannover und Mailand statt. Früher war mal Paris auch im Spiel.
Gibt schon war länger der erste Standort, vermutlich, genau.
Ab 2029 soll es einen neuen Standort geben, respektive kann man da schon was verraten?
Naja, wir haben ja entschieden, nachdem die Verträge jetzt auslaufen, dass wir, weil die EMO eben nicht mehr 200.000 Quadratmeter und mehr belegt, dass es durchaus alternative Standorte geben könnte, was vorher aufgrund der Größe gar nicht ging. Wir haben uns entschieden auszuschreiben. Wir sind mitten in diesem Ausschreibungsprozess. Was auch alle wissen, es geht im Prinzip darum, ob wir nach Düsseldorf gehen oder nach Hannover gehen. Aber diese Entscheidung wird nicht mehr vor der EMO fallen können. Wir sind jetzt in den Verhandlungen. Wir werden das in Ruhe umsetzen. Und die nächste EMO 29 wird in Deutschland stattfinden. An welchem Standort, das ist noch offen.
Das heißt, wir kennen unseren Flieger. Wir vom Verlag machen wir einen Flieger von Linz aus zur EMO noch nicht fixieren.
Genau. Oder ihr fliegt nach Frankfurt und müsst dann den Zug nehmen.
Nee, das macht keinen Sinn. Das wäre nicht so effektiv.
Aber wir werden es euch rechtzeitig mitteilen.
Das ist schön.
Also ich sage mal, die Entscheidung wird Ende des Jahres spätestens fallen und dann werden wir auch in die konzeptionelle Veränderung reingehen, weil ich glaube, Sie haben ja eben schon mal so schön gesagt, Messen stehen auch unter Druck, müssen sich entwickeln, haben sie auch in der Vergangenheit immer. Aber ich glaube, wenn wir jetzt die Ausschreibung machen, und das haben wir auch genutzt, dann werden wir auch und die Konzeption uns nochmal anschauen, inwieweit wir die EMO konzeptionell anders aufstellen müssen. Das betrifft das Pricing, das betrifft aber durchaus auch die Konfiguration der Themen auf dem Messegelände. Und wir werden dann schon, egal an welchem Standort, einen Neuausschlag machen und wirklich nochmal versuchen, etwas anders aufzuziehen. Und eben auch das Thema Kostendruck ist bei allen Ausstellern ein riesengroßes Thema. Und das betrifft nicht nur die Quadratmeterpreise, sondern alles, was damit zu tun hat, an einem Standort. Und das werden wir natürlich auch jetzt und das ist auch ein wichtiges Thema in der Diskussion mit den Veranstaltungsorten, wie wir das versuchen können, so zu limitieren, dass es für alle auch attraktiv bleibt, auf Messen zu gehen.
Ich denke mal, der Standort Europa an sich, speziell die Werkzeugmaschinenindustrie, steht massiv unter Druck. Es kommen immer mehr Player aus anderen Kontinenten nach Europa, versuchen dort die Produkte, die immer besser werden, kann man ja so sagen, zu platzieren. Wo sehen Sie die größten Wachstumsfelder oder was müssen europäische Unternehmen tun, um hier wettbewerbsfähig zu bleiben?
Ich glaube, wie so häufig, eine oder ein wichtiger Baustein darum, wenn es darum geht, eine Lösung zu finden, ist Kooperation. Ich glaube, wir in Europa sind ein schönes Beispiel dafür, dass wir mit Kooperation viel weiterkommen, als wenn jeder alleine versucht, eine Lösung zu finden. Wir haben ja in der Vergangenheit diverse Ansätze gemacht mit Umati, mit anderen Themen, Konnektivität, das gemeinsam zu lösen. Nicht jeder entwickelt was für sich und einer macht am Ende das Rennen und die anderen haben es für umsonst gemacht. Und ich glaube, darin liegt, wie so häufig, eine Antwort. Wir müssen auch sehen, dass es in Asien, gerade in China, eine sozusagen von oben herab dirigierte Kooperation gibt, weil es alles ja staatlich getrieben ist. Es gibt eben nicht die Privatindustrie. Auf der anderen Seite glaube ich, dass wir in Europa mit der Vielfalt, die wir haben, mit den einzelnen Ländern und aber auch mit dem wirtschaftlichen Hintergrund, den wir haben, mit 450 Millionen Einwohnern, wirtschaftlich alle relativ stark, dass wir eine Riesenchance haben, uns hier zu behaupten. Aber wie gesagt, wir müssen uns bewegen. Wir müssen vielleicht auch bei dem ein oder anderen Thema in der Innovation schneller werden, gerade auch beim Thema künstliche Intelligenz. Aber wir sollten das gemeinsam tun, in abgestimmten Kooperationen. Darin kann die Lösung und die Antwort liegen, wenn wir gerade in der Struktur, die wir haben mit den mittelständischen Unternehmen in der Werkzeugmaschinenindustrie, wenn jeder versucht, das alleine für sich als Einzelkämpfer zu machen, dann wird die Aufgabe unendlich schwierig. Wir sind gehalten, zusammenzuarbeiten.
Ein wichtiger Punkt, glaube ich, den Europa ausmacht, ist ja der Fachkraft, die Fachkräfte, die wir haben. Also wir haben sehr gut ausgebildete Fachkräfte, die halten unsere Industrie auf Tour, auf Trab sozusagen. Was kann man tun, um die Branche, also um junge Leute für die Branche zu begeistern? Was müssen wir hier tun?
Also wir haben gerade jetzt in Deutschland, aber es ist natürlich ein europäisches Thema, immer weniger junge Leute, weil wir eben einen demografischen Wandel haben. Daran können wir nichts ändern. Es ist übrigens auch nichts Neues. Ne? Also wenn ich mir anschaue, der letzte geburtenstarke Jahrgänge war in den 60er Jahren. Das heißt, die werden jetzt 60. Also im Prinzip wissen wir seit 60 Jahren, es werden weniger. Ich glaube, wir sind gut gehalten zu zeigen, wie attraktiv unsere Branche ist, indem wir die jungen Leute einladen und hinzuziehen. Ich selber habe ja 4 Kinder in dem Alter, habe also ja auch mit der ein oder dem ein oder anderen dieses Thema ja diskutiert. Auf der einen Seite denke ich erstmal, die jungen Leute sind nicht so schlecht, wie sie manchmal gemacht werden. Sie haben andere Rahmenbedingungen als wir hatten. So ich noch in den geburtenstarken Jahrgängen mehr oder weniger beheimatet. Da war man immer einer von vielen, musste sich durchsetzen. Heute ist man eher, jeder ist irgendwie so ein kleiner Prinz, eine kleine Prinzessin. So sind sie groß geworden, haben wir alle als Eltern unseren Teil auch zu beigetragen. Aber ich glaube, es sind am Ende genau die gleichen Themen, wie es zu unserer Zeit war. Die jungen Leute wollen was bewegen, sie wollen was verändern, sie wollen gehört werden, wollten wir auch alles. Wir sind, glaube ich, gut beraten, mit ihnen auf Augenhöhe zu diskutieren. Und wenn wir das machen, dann können wir als Branche sehr attraktiv sein. Was macht unsere Industrie aus? Was macht Ingenieurwesen insgesamt aus? Ein wesentlicher Faktor ist, wir arbeiten alle immer im Team. Du kannst nichts alleine machen, du kannst nur was in einer Gruppe lösen. Und ich glaube, das ist für junge Leute wirklich attraktiv. Und am Ende ist natürlich auch jeder junge Mensch irgendwie gehalten, das zu machen, wo seine Stärken und Schwächen liegen. Mir wird eigentlich nicht Angst und Bange, wenn ich an die Universitäten schaue, was dort nachkommt. Es liegt an uns, sie richtig einzubauen an der richtigen Stelle. Und wir brauchen, und das muss man ihnen natürlich auch an der einen oder anderen Stelle sagen, den Dialog zwischen Jung und Alt. Wir haben viele gut Ausgebildete und wir brauchen letztendlich, sie können von denen lernen. Und das müssen wir aber auf Augenhöhe. Wir dürfen nicht von oben herab machen, sondern wir müssen sozusagen uns als Gleichberechtigter sehen. Und ich glaube, es kann beide Seiten befruchten. Es kann die Erfahrenen befruchten, weil man auf einmal neue, frische Ideen bekommt. Und die jungen Leute auch. Wir machen das seit über 10 Jahren mit der Nachwuchsstiftung auf verschiedensten Niveaus. Wir holen junge Leute auf die EMO jedes Mal mehrere Tausend, versuchen ihnen das dazu stellen, ihnen die Möglichkeiten zu zeigen. Jeder kann so ein kleines aus Metall gefertigtes Formel-1-Auto für sich selber bauen. Und das ist diese Faszination.
Während der EMO, oder?
Während der EMO. Ja, okay. Und das ist die Faszination, dass man am Ende des Tages ein Produkt in der Hand hat, was man mit nach Hause nehmen kann. Und ja, ich sage mal, die Herausforderungen, die wir in der Welt haben, die sind da. Das sagen die jungen Leute ja auch zu Recht. Nachhaltigkeit, andere Themen, sie müssen es ausbaden. Aber Technologie liefert einen Beitrag dazu, das zu verändern. Darüber zu reden ist eine Geschichte, aber wenn ich es aktiv verändern will, dann brauche ich Technologie. Mhm. Und dann sind wir genau an der Schlüsselstelle und da muss man sie packen und da kann man sie auch begeistern. Wie gesagt, dass Rahmenbedingungen sich verändert haben, das müssen wir. Es war bei uns auch so. Also unsere Eltern haben auch oft genug gesagt, oh Gott, ja. Oh Gott, wenn ihr mal, was soll aus uns mal werden? Ja. Also ich glaube, wir müssen auch den jungen Leuten einfach vertrauen.
Also Sie haben es kurz angesprochen, Nachhaltigkeit. Wie stehen Sie zur grünen Produktion?
Ich glaube erstmal, Nachhaltigkeit ist ein Thema aus verschiedensten Gründen heraus. Wir hatten in den 80ern, als ich noch in die Schule ging, ja auch schon die erste große Umweltbewegung, als die Grünen dann in Deutschland hochkamen. Und es ist ja völlig offensichtlich, dass Ressourcen nicht endlos zur Verfügung stehen und dass wir in Kreisläufen denken müssen. Sonst ist bald nichts mehr da. Ich meine, wir haben in den 80er Jahren diskutiert, dass das Erdöl noch irgendwie 30 Jahre oder 40 Jahre reicht. Jetzt sind wir 40 Jahre weiter. Jetzt diskutieren wir immer noch, es reicht 30 Jahre. Aber wir können nicht einfach so weitermachen. Insofern sind wir gehalten, effizient, nachhaltig zu wirtschaften, wenig Energie zu verbrauchen, wenig Ressourcen zu verbrauchen und da, wo wir es tun, möglichst im Kreislauf zu fahren. Das ist eine wirtschaftliche Notwendigkeit und ich glaube, wenn wir diese Relation zwischen Ökologie und Ökonomie herstellen, dann werden wir dazu kommen, dass das Effizienteste ist, wenn wir das dauerhaft machen.
Ich glaube, hier machen gerade unsere europäischen Unternehmen, egal ob es Maschinenhersteller, auch Werkzeughersteller sind, sehr viel. Sie tun sehr viel, andere Länder vielleicht weniger. Ja. Was kann man da tun, um die Welt nur mal zu begeistern, dieses Thema aufzunehmen?
Nee, ich glaube, wenn wir es schaffen, diese Relation herzustellen zwischen Ökologie und Ökonomie, dann wird es einfach ein Selbstläufer. Mhm. Weil wenn allen klar wird, es ist am Ende auch wirtschaftlich vernünftiger, das zu machen, dann brauche ich keine Überzeugungsarbeit mehr. Weil klar, am Ende, Wirtschaft heißt immer, ich muss aufs Geld gucken. Und wenn dasjenige, was Ressourcen verbraucht, billiger ist, dann ist es eigentlich nicht logisch. Mhm. Und das müssen wir ändern. Und dann wird das funktionieren. Abgesehen davon sehen wir auch, dass selbst in Ländern wie China inzwischen das Thema Nachhaltigkeit eins ist, weil man erkennt, auf Dauer können wir nicht gegen die Natur arbeiten.
Gott sei Dank.
Ja,
absolut. Kurzer persönlicher Einblick, wenn es bei Ihnen nicht um Werkzeugmaschinen geht, um was geht's dann? Was machen Sie privat?
Da ist nichts mehr im Moment.
Nein, wenn man, die Emo hält zentral sozusagen.
Genau, ja, wenn man, ich bin jetzt ja gerade auf dieser Emo-Tour und man ist natürlich extrem viel unterwegs. Ja, ich habe schon gesagt, 4 Kinder, das war immer eine herausfordernde Geschichte, ist es auch immer noch, wobei die inzwischen, der Jüngste macht gerade sein Abitur, ist also mit der Schule so gut wie fertig, die anderen sind im Studium beziehungsweise waren, der eine ist schon fast durch oder ist durch und ist jetzt an der Promotion. Familie ist natürlich ein wichtiges Thema. Ich versuche, wann immer es irgendwie möglich ist, Sport zu machen. Ich fahre gerne Fahrrad, bin mit dem Rennrad dann unterwegs, ja. Und da ist dann nicht mehr so viel Zeit, noch andere Sachen zu machen. Ich habe irgendwann mal einen Oldtimer restauriert und versuche jetzt schon das ganze Frühjahr irgendwann mal zu fahren, aber ich bin noch nicht dazu gekommen.
Mhm. Von Frankfurt nach Hannover ist weit fürs Rennrad, aber
es ist
kann man es mal versuchen, am Samstag loszufahren, am Sonntag anzukommen. Gibt es irgendwelche persönlichen Erfahrungen oder Schlüsselerlebnisse, die Ihren Berufsweg besonders geprägt haben?
Ah, es sind natürlich ganz, ganz viele. Ich bin ein Mensch, der immer gerne was verändern wollte. Und ich habe ein Erlebnis in der Tat mal gehabt, was mir immer wieder zeigt, wie wichtig es ist, dass auch Unternehmen, egal wie die Rahmenbedingungen sind, für sich eine klare Perspektive definieren. Wenn man als Unternehmen keine Perspektive mehr hat und sozusagen von der allgemeinen Situation um einen herum, von der wirtschaftlichen Situation überfordert ist oder erschlagen ist und dann quasi da stehen und sagt, oh, dann wird es auch keinen Ausweg mehr geben. Und das ist ein Thema, wo ich auch uns als Verband immer wieder gefordert sehe, den Unternehmen Perspektiven aufzuzeigen, wo es hingehen kann, wie wir uns entwickeln können, durchaus positiv ranzugehen, weil das ist, glaube ich, das, was gerade in Europa, aber insbesondere in Deutschland fehlt, ist diese Perspektive und dieser Optimismus auch zu sagen, ja, also ich meine, die Bedingungen sind schwierig und die Rahmenbedingungen sind schwierig und wir können wahrscheinlich 2 Stunden diskutieren und alles sagen, was alles schlecht ist. Aber wir müssen natürlich auf der anderen Seite sehen, wir sind immer noch einer der großen Produzenten, wir sind immer noch einer der großen Industrienationen und lass uns das mitnehmen und lass uns das positiv ausbauen und den Weg aufzeigen, wie wir da rauskommen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste überhaupt, dass man als Industrie, als Branche, als Verband diese Perspektive aufzeigen kann und sagen kann, da kann es vielleicht hingehen. Am Ende muss natürlich der Unternehmer entscheiden, aber der braucht eben diese Perspektive. Wenn er die nicht hat, dann wird er das nicht entscheiden und dann haben wir Stillstand und dann wird's sehr hart.
Ich bin da ganz bei Ihnen. Ich glaube, ich habe schon sehr viel positive Erfahrungen gemacht hier in Österreich und in Deutschland genauso. Wir machen uns oft viel zu klein, denke ich mir. Wir sind extrem innovativ. Wir sollten mit viel mehr Selbstvertrauen an die Sache rangehen und mit breiter Brust hier in die Welt hinausschreien. Das, glaube ich, wäre ganz, ganz wichtig für den Standort auch an sich.
Ja, und wir sind, wenn ich mir Industrie in Europa anschaue, in Deutschland anschaue, Europa ist für uns in allen Branchen der wichtigste Markt. So, da sind wir zu Hause, da sind wir stark, da kennen wir uns aus, wir kennen die Mentalität der Leute und wie gesagt, das sollten wir viel stärker spielen. Mhm. Ja, und wir haben Herausforderungen mit USA, wir haben Herausforderungen mit China, wir haben Herausforderungen mit Wettbewerb, aber nur wenn wir das, wo unsere Stärke liegen, auch, ja, wie Sie schon gesagt haben, mit Rückgrat und Selbstbewusstsein angehen, nur dann können wir uns auch behaupten.
Absolut. Zum Abschluss, Herr Dr. Hering, vielleicht wollen Sie unseren Hörern, Hörerinnen noch eine Schlussbotschaft mit auf den Weg geben, sei es zur EMO oder zur Branche allgemein.
Naja, erstmal, wir sollten optimistisch sein, wir sollten zuversichtlich in die Zukunft gehen und wir sollten uns alle auf die EMO begeben, um uns ein Bild zu machen, was die Unternehmen anbieten, was es an Lösungen gibt, was es an Perspektiven, an Visionen gibt, um genau diesen Optimismus dann mitzunehmen und am Ende des Tages dann irgendwann wieder zu investieren und die Produktion auszubauen, weil ich glaube, wir brauchen in Europa industrielle Produktion, wir brauchen das industrielle Rückgrat, das ist die Basis unseres Wohlstandes, unserer gesellschaftlichen Ordnung und ich sehe, dass dieses auszubauen und zu halten quasi alternativlos ist für uns, ohne komplette Verwürfnisse in der Gesellschaft zu haben und insofern ist die EMO dafür die ideale Plattform und ich glaube auch, gerade in dieser schwierigen Zeit ist es eigentlich genau der richtige Zeitpunkt, um das Ganze zu erleben und zu schauen, dass die Industrie sehr wohl Perspektiven aufzeigen kann. Also sind alle eingeladen, herzlich auf die EMO zu kommen. Ich freue mich über jeden, der kommt.
Super Schlusswort. Ich persönlich werde kommen. Ich werde einige Tage dort verbringen und natürlich sehr viele Aussteller besuchen und auch die Chance der Kommunikationsplattform nutzen. Herr Dr. Hering, herzlichen Dank für Ihre Zeit. Hat mich sehr gefreut.
Gerne.
Wünsche viel Erfolg bei den Vorbereitungen noch, bei den letzten. Und wir sehen uns in Hannover.
Danke.
Dankeschön.